Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem philosophischen Gespräch über Grundfragen der Philosophie. Heute geht es um die Frage der Erkenntnis und insbesondere um die Frage der Gewissheit menschlichen und philosophischen Erkennens. Diese Frage ist ein Grundproblem der Philosophen von der Antike bis zur Gegenwart. Es ist so, dass das Problem der Gewissheit der Erkenntnis in gewisser Hinsicht den Kernpunkt der Frage nach menschlichem Erkennen ausmacht. Denn alles Erkennen, was nicht gewiss ist, was nicht evident ist, was nicht sicher ist, kann sich unter Umständen als Irrtum herausstellen. Insofern ist die Frage, gibt es eine Gewissheit des Erkennens der Wahrheit, ein Grundproblem der Philosophie. Freilich ist der größte Teil des Feldes, des immensen Feldes menschlicher Erkenntnis nicht von dieser Art. Fast alles, von dem wir sagen, wir haben es erkannt, alle Kenntnisse der Geographie, der Geschichte, der Naturwissenschaften, ist eine Erkenntnis, die man auch als Meinung bezeichnen könnte, weil wir glauben zum Beispiel in der Geschichte den Quellen. Wir glauben unseren Freunden das, was sie uns über ihr Leben erzählen, und wir sagen, wir haben das erkannt. Das philosophische Problem, das wir heute behandeln, ist aber die Erkenntnis im engsten Sinn, die Erkenntnis im vollsten Sinn, nämlich die Gewissheit der Erkenntnis. Wenn ich Sie fragen wollte, was Sie über die Möglichkeit einer solchen Erkenntnis denken, so würden Sie sich wahrscheinlich der Meinung der Mehrzahl aller Menschen anschließen und daran zweifeln, ob es eine solche Erkenntnis gibt. Wenn Sie lesen, dass die verschiedenen Philosophen völlig entgegengesetzte Meinungen vertreten haben, werden Sie vermutlich zu dem Schluss kommen, dass es in der Philosophie gar keine Erkenntnis und zumindest keine Gewissheit der Erkenntnis gibt. Dieser Schluss ist wohl voreilig, denn auch irrige Meinungen von Philosophen enthalten immer gewisse Erkenntnisse. Und überhaupt, um von Irrtum zu sprechen, setzen wir schon Erkenntnis voraus. Insofern ist die Unzahl von Widersprüchen, von Meinungen und auch Irrtümern in der Geschichte der Philosophie eher ein Beweis für die Wahrheit als gegen sie. Denn ohne irgendetwas erkannt zu haben, kann ein Philosoph oder auch ein Mensch sich gar nicht irren. Wenden wir uns aber jetzt dem zentralen Thema zu, ob es eine Gewissheit in der Erkenntnis gibt. Nicht nur Sie oder die meisten gewöhnlichen Bürger nehmen an, dass es eine solche Gewissheit der Erkenntnis nicht gibt, sondern auch viele große Philosophen waren Skeptiker, wie wir sagen können. In der Tat, alle sechs großen Krisen in der Geschichte der Philosophie haben zu tun mit dem radikalen Zweifel an der Möglichkeit der Erkenntnis. Dieser Zweifel, den die Philosophen an der Möglichkeit der Erkenntnis genährt haben, hat viele Wurzeln. Eine von ihnen sind die zahllosen falschen Meinungen und Vorstellungen, die wir in Sinnestäuschungen, in Träumen, in Halluzinationen erleben. Eine andere Quelle dieses Zweifels und dieser Skepsis war schon in der Antike die Tatsache, dass verschiedene philosophische Schulen genau das Gegenteil lehren. Die eine sagt, das Sein ist ewig, die andere sagt, alles Seiende ist zeitlich. Die eine Schule sagt, alles Seiende ist Materie, die andere sagt, es ist Geist. Wie können solche widersprüchlichen Meinungen, vor allem wenn auch für beide Seiten starke oder gleich starke Argumente zu sprechen scheinen, wie kann man hier von Erkenntnis sprechen? Die Skepsis in der modernen Philosophie hat ihre Hauptwurzeln in der Philosophie David Humes und Immanuel Kants. Bei Kant ist die Wurzel dieses Zweifels die Meinung, dass nicht das Objekt das Seiende selbst die Ursache unseres Erkennens ist und den Inhalt unseres Erkennens bestimmt, sondern dass das Subjekt den Gegenstand gleichsam hervorbringt. Und mit dieser kopernikanischen Wende kommt Kant zu dem Schluss, dass wir nicht die Dinge an sich, dass wir nicht die Wirklichkeit, wie sie unabhängig von menschlichem Geist existiert, erkennen können. Er hat noch viele andere Gründe für diese Position, zum Beispiel das sogenannte Antinomienproblem, die Widersprüche, in denen wir landen, wenn wir über Zeit und Anfang oder Ewigkeit der Welt und ähnliche Probleme nachdenken. Auf alle Fälle ist diese Position Kants, dass wir nur die Erscheinungen, nicht das Ding an sich erkennen können, nicht die Wirklichkeit, wie sie unabhängig vom menschlichen Geist ist, eine der Hauptwurzeln der Skepsis, die die Philosophie seit über 200 Jahren im Westen und zum Teil auch schon mit den Massenmedien in der ganzen Welt beherrscht. Und über diese Skepsis, über diese Krise der Philosophie schreibt wiederum Heinrich von Kleist, der große Dichter, und schildert die Skepsis, die er selbst erlebt hat und die ihn zum Schluss zum Selbstmord getrieben hat, in ergreifenden Worten. Er schreibt in einem Brief an seine Freundin und auch an seinen Freund: Wenn alle Menschen statt der Augen grüne Gläser hätten, so würden sie urteilen müssen, die Gegenstände, welche sie dadurch erblicken, sind grün. Und nie würden sie entscheiden können, ob ihr Auge ihnen die Dinge zeigt, wie sie sind, oder ob es nicht etwas zu ihnen hinzufügt, was nicht ihnen, sondern dem Auge zugehört. So ist es mit dem Verstande. Der Gedanke, dass wir hienieden nichts, gar nichts von der Wahrheit wissen, dass das, was sie hier Wahrheit nennen, nach dem Tod ganz anders heißt, dieser Gedanke hat mich in dem Heiligtum meiner Seele erschüttert. Mein einziges und höchstes Ziel ist gesunken. Ich habe keines mehr. Seitdem ekelt mich vor den Büchern. Ich lege die Hände in den Schoß und ich suche ein neues Ziel, dem mein Geist froh beschäftigt von neuem entgegenschreiten könnte. Aber ich finde es nicht. Und eine innerliche Unruhe treibt mich umher. Ich laufe auf Kaffeehäuser und Tabagien, in Konzerte und Schauspiele. Ich begehe, um mich zu zerstreuen und zu betäuben, Torheiten, die ich mich schäme, hier aufzuschreiben. Und doch ist der einzige Gedanke, der in diesem inneren und äußeren Tumulte meine Seele unaufhörlich mit glühender Angst bearbeitet, dieser: Dein einziges, dein höchstes Ziel ist gesunken. Ich kann nicht einen Schritt tun, ohne mir deutlich bewusst zu sein, wohin ich will. Wir können nicht entscheiden, ob das, was wir Wahrheit nennen, wahrhaft Wahrheit ist. Diese tief bewegenden Worte Heinrich von Kleists, die seine Verzweiflung an der Wahrheit zum Ausdruck bringen, eine Verzweiflung, die mit beigetragen hat zu seinem Selbstmord, diese Worte scheinen uns vor Augen zu führen, eine Situation, in der der Mensch eben überhaupt nicht eine Wahrheit, die objektive Wirklichkeit erkennen kann. Wir müssen uns aber hier fragen, stimmt das? Ist es wirklich so, dass wir alle Wahrheit bezweifeln müssen? Oder gibt es einen Fundus von Erkenntnis und Evidenz, der uns aus dieser Verzweiflung an der Wahrheit, aus dieser Unfähigkeit, von irgendetwas sagen zu können, es sei wahr, befreit und uns zu echter Erkenntnis führt?
Wir alle, Sie oder ich, wir suchen nach Wahrheit und nach vernünftigen Gründen für unser Handeln und für unsere Erkenntnis. Wie kommen wir zu dieser Klarheit? Wie kommen wir zu dieser Wahrheit?
Die Frage, die Sie gestellt haben, wie können wir zur Wahrheit gelangen, ist allerdings eben diese Grundfrage der Philosophie, die das Problem der Gewissheit in der Erkenntnis betrifft. Und hier will ich darstellen, wie einer der größten Denker des Abendlandes aus den tiefsten Abgründen der Krise, der Skepsis, der Verzweiflung an aller Wahrheit zur Erkenntnis einer evidenten und unbezweifelbaren Wahrheit gelangt ist. Vielleicht müssen wir uns hier einen Augenblick erinnern an zwei Quellen der Skepsis Und an zwei der großen Krisen, in denen die Philosophie, die sich um Erkenntnis und Weisheit bemüht, an diesem Problem gescheitert ist. Eine dieser Krisen schildert uns Platon im Dialog der Phaidon. Dort erzählt Sokrates aus seiner Jugend, wie er begeistert war von den Vorsokratikern, die über die Welt und über Gott und über die Vernunft gesprochen haben, aber dann erkannt hat, dass ihr Materialismus, ihre Auffassung, dass die Erkenntnis nur ein Produkt von Atomen und von materiellen Faktoren ist, jede Erkenntnismöglichkeit zerstört. Und wie auch der Gegenstand der philosophischen Erkenntnis, der ja nicht ein sinnlicher, materieller ist, durch diese Philosophie unerklärbar bleibt. Und nachdem in dem Verlauf des Gespräches, in dem Dialog Phaidon, einem Gespräch, das Sokrates mit seinen Freunden knapp vor seinem Tod führt, warnt Sokrates vor der Misologie, wie verschiedene Freunde Einwände gegen seine Ausführungen über die Seele darlegen und wie er die Geschichte aus seiner Jugend erzählt, spricht Platon und Sokrates von der großen Krise, die darin besteht, dass die Menschen, weil sie viele schlechte Argumente finden, viele irrige Auffassungen antreffen, dass die Menschen aufgrund dieser Tatsache an aller Wahrheit zu zweifeln beginnen und den Logos, die Wahrheit, hassen oder eben nicht mehr an die Wahrheit glauben. Augustinus hat auch eine solche Krise erlebt, Jahrhunderte später. Und er war ein Skeptiker. Er hat an aller Wahrheit gezweifelt. Aber er taucht aus dieser Skepsis auf in einem ganz gewaltigen Gedankengang, der eigentlich am Anfang der mittelalterlichen Philosophie steht und dann später von René Descartes im 17. Jahrhundert noch einmal in der französischen Philosophie einen Neuanfang der Philosophie dargestellt hat, das berühmte Cogito. Das Kartesische oder das Cogito, wie es der französische Philosoph Descartes entwickelt hat, ist den meisten Menschen bekannt, das Augustinische aber den meisten unbekannt. Und da ich diese augustinische Begründung evidenter, gewisser Erkenntnis für noch bedeutender halte, möchte ich die Stelle lesen, eine der vielen Stellen lesen, in denen Augustinus darüber spricht. Er schreibt, ausgehend von dem radikalen Zweifel: Wer könnte jedoch daran zweifeln, dass er lebt, sich erinnert, einsieht, will, denkt, weiß und urteilt? Auch wenn nämlich jemand zweifelt, lebt er. Wenn er zweifelt, erinnert er sich, woran er zweifelt. Wenn er zweifelt, sieht er ein, dass er zweifelt. Wenn er zweifelt, will er sicher sein. Wenn er zweifelt, denkt er. Wenn er zweifelt, weiß er, dass er etwas nicht weiß. Wenn er zweifelt, urteilt er, dass er seine Zustimmung nicht blind, ohne genügende Erkenntnis geben soll. Wenn deshalb jemand auch an allem anderen zweifelt, so darf er doch an all diesem nicht zweifeln. Denn wenn all dieses nicht wäre, könnte er überhaupt an nichts zweifeln. In diesem Text zeigt Augustinus, wenn man ihn genau liest, dass auch im radikalsten skeptischen Zweifel zwei Quellen der Gewissheit und Evidenz der Erkenntnis zu finden sind. Einmal die Erkenntnis des eigenen Seins. Hier haben wir ein ganz intimes und unbezweifelbares Bewusstsein, dass wir selbst sind, dass wir selbst leben. Cogito ergo sum, sagt Descartes, ich denke, also lebe ich. Auch wenn ich zweifle und mich täusche, bin ich, sagt Augustinus. Und in der Stelle, die wir gelesen haben, sagt er, auch wenn jemand zweifelt, lebt er. Und von diesem Leben, von diesem Sein, haben wir ein innerlichstes Bewusstsein, das keine Täuschung sein kann, weil jede Täuschung schon wieder dieses Sein des Subjekts voraussetzt. Aber wir erkennen nicht nur, dass wir leben und sind, sondern auch unzählige Akte, dass wir denken, dass wir wollen und so fort. Doch nicht nur das, sondern es gibt auch eine zweite Quelle und einen zweiten Gegenstand der Erkenntnis hier, den Augustinus die ewigen Wahrheiten nennt. Nicht nur ich erlebe, dass ich bin oder dass ich zweifle, sondern ich erkenne, dass überhaupt niemand zweifeln kann, in keiner möglichen Welt zweifeln kann, ohne real zu existieren, ohne lebendig zu sein. Ein totes Wesen kann nicht zweifeln, nur ein lebendiges. Ich sehe ein, dass in jeder möglichen Welt, wenn jemand zweifelt, dann muss er einen Gegenstand haben, an dem er zweifelt. Denn niemand kann einfach zweifeln, so wie er müde sein kann. Zweifel ist ein intentionaler Akt, wie die Phänomenologen gesagt haben. Der Zweifel hat einen Gegenstand. Wir zweifeln zum Beispiel daran, ob es Wahrheit gibt oder dass es Wahrheit gibt. Und dabei betrachten wir die Möglichkeit, dass es sie gibt, aber auch, dass es sie nicht gibt. Zweifel hat also einen Gegenstand. Und an den Gegenstand müssen wir uns erinnern, sonst können wir gar nicht zweifeln. Zweifel schließt auch ein Wollen ein. Ich will sicher sein. Und in einem anderen Passus sagt Augustinus, selbst wenn ich mich in meiner Existenz irren könnte, so könnte ich mich darin nicht irren, dass ich mich nicht darin irren will. Also das Wollen der Wahrheit, der Wille, der sich nach der Erkenntnis ausstreckt, der ist das, gehört zum Allergewissesten. Natürlich erkennen wir damit auch, dass wir sind, aber dieser Wille ist auch absolut evident. Ferner erkennen wir, dass niemand zweifeln kann, ohne zu urteilen, dass er seine Zustimmung nicht voreilig geben kann. Sonst würde er blind seine Überzeugungen verteidigen. Also der Zweifel setzt ein Bewusstsein voraus, dass es besser ist, zu zweifeln, als blind in Irrtümer zu fallen. Auch diese Erkenntnis, die bestimmte Werterkenntnisse einschließt, setzt der radikale Zweifel voraus. Und der Zweifel setzt eine ganze Fülle, eine ganze Welt von solchen einsichtigen Wahrheiten voraus, die nicht nur meine Person betreffen, sondern die ewige Gesetze des Wesens der Dinge sind, wie Augustinus sie als ewige Wahrheiten bezeichnet.
Mir scheint heute, dass die meisten Menschen eigentlich auf eine Position sich zurückziehen, wie sie Descartes und Augustinus gehabt haben. Auf das Cogito ergo sum, jedenfalls bei Descartes, das bedeutet, ich denke, also bin ich. Ist dies tatsächlich die einzige Quelle unserer Gewissheit? Oder führt das nicht zum Subjektivismus? Das heißt, dass ich letztlich nur noch daran glaube, dass ich selbst bin, aber über die Welt außerhalb meines Geistes oder meines Verstandes überhaupt nichts auszusagen vermag?
Die Frage, ob das Cogito, ob dieses Argument des heiligen Augustinus für die Evidenz und Gewissheit der Wahrheit zum Subjektivismus führt, die Frage kann man einmal historisch beantworten. Und man kann sagen, bei Descartes hat das Cogito zum Subjektivismus geführt, obschon man betonen müsste mit Nietzsche, dass eigentlich gegen Descartes dieser Subjektivismus eingetreten ist und nicht aufgrund seines Vorgehens. Dennoch kann man in Descartes verschiedene Wurzeln des Subjektivismus sehen, zum Beispiel seine Idee, dass die ewigen Wahrheiten geschaffen sind von Gott und alle geändert werden könnten. Dieser Voluntarismus ist eine Wurzel dieses Subjektivismus in der modernen Philosophie. Aber bei Augustinus, der dasselbe Argument noch großartiger entwickelt hat, bei Augustinus hat das Argument keineswegs zum Subjektivismus geführt, sondern zur Begründung der ganzen großen Tradition mittelalterlicher Philosophie. Zweitens kann man auf die Frage antworten, dass Augustinus in seinem Cogito ja nicht nur das eigene Subjekt, das eigene Ich entdeckt, sondern eben allgemeine, universale Wahrheiten. Darin ist er auch ganz mit Aristoteles verwandt, der im vierten Buch, im Buch Gamma seiner Metaphysik, sagt, das allergewisseste Prinzip ist das vom Widerspruch. Nichts kann zugleich sein und zugleich im selben Sinn nicht sein. Und Augustinus zeigt in Contra Academicus, dass auch dieser radikale Zweifel voraussetzt, dass wir uns bewusst sind, entweder ist das, woran wir zweifeln, oder es ist nicht. Aber beides ist unmöglich. Wenn wir dieses Prinzip nicht einsehen würden, dass nichts zugleich sein und nicht sein kann, dann könnten wir auch gar nicht, überhaupt nicht zweifeln. Also Augustinus sieht den Zweifel als eine Quelle der Einsicht in viele universale, allgemeingültige Wahrheiten und schließt darin eine Transzendenz des Menschen in der Erkenntnis ein, ein über sein eigenes Subjekt hinausgehen, ein Einsehen von etwas Universalgültigem. Außerdem ist die Erkenntnis des eigenen Subjekts keineswegs die Erkenntnis von etwas nur Subjektivem. Wir können sagen, ich als Person, als real existierende, lebendige Person, bin ebenso wirklich und ebenso real, ja noch viel mehr als die ganzen Gestirne und alle Atome und alle Gegenstände der Physik und Chemie. Die Person ist das Seiende im ersten Sinn, im höchsten Sinn, im realsten Sinn. Also ist die Erkenntnis des Cogito, die Erkenntnis Cogito, ergo sum, ergo esse ist. Ich erkenne, dass ich bin und dass also ein objektives Sein existiert. In diesem, und schließlich könnte man auf die Frage noch antworten, dass das Cogito ja nur der erste Boden dieser evidenten Erkenntnis ist. Von dort aus aber können wir weitergehen zu einer Rechtfertigung der Sinneswahrnehmung, zu einer Erklärung, wie wir andere Personen erkennen können, zu einer Erklärung auch der Gotteserkenntnis. Das werden Themen für spätere Diskussionen und Gespräche über philosophische Fragen sein.
Ich habe bisher immer davon gehört, dass die Phänomenologie eigentlich die Frage nach der Realität, nach der Wirklichkeit, also ob ich sie wirklich touchieren kann, ausklammert. Gibt es eine Art realistische Phänomenologie, die Realität begründet oder einen Kontakt zur Realität schafft?
Es ist sicher richtig, dass Edmund Husserl, der Gründer der phänomenologischen Bewegung, selbst von dem Standpunkt eines Objektivismus in den logischen Untersuchungen, vor allem in den Prolegomena, sich zu einem radikalen Subjektivismus hinbewegt hat, zu einer Transzendentalphilosophie, die noch weiter geht als Kant, weil Husserl in den kartesianischen Meditationen schon den Begriff eines Dinges an sich, einer Wirklichkeit, die unabhängig vom menschlichen Subjekt ist und erkennbar ist, verworfen hat. Aber viele Phänomenologen, die sogenannten realistischen Phänomenologen, stellen einen radikalen Gegensatz zu dieser Philosophie dar. Alexander Pfänder, Adolf Reinach, Dietrich von Hildebrand, die vor kurzem heilig gesprochene jüdische Philosophin Edith Stein, Hedwig Konrad Martius und viele andere wie Roman Ingarden, der große polnische Philosoph, der auch auf Karol Wojtyła und den polnischen Personalismus einen großen Einfluss hatte. Sie alle in verschiedenem Maß gehen in Richtung des Realismus. Die Hauptbeiträge dieser Richtung, die ich für epochal halte auf dem Gebiet der Erkenntnistheorie, bestehen darin, dass zunächst die Objektivität des sogenannten a priori, dieser ewigen Wahrheiten, von denen wir gesprochen haben, begründet wurde. Es handelt sich hier nicht um eine Notwendigkeit auf der Seite des Subjekts, um ein nicht anders denken können als, um eine psychologische oder transzendentale Notwendigkeit zu denken, sondern um ein so sein müssen und nicht anders sein können der Sachen selbst. Farbe ihrem Wesen nach ist ausgedehnt. Das ist nicht nur eine Unmöglichkeit, es anders zu denken. Jeder sittliche Wert setzt notwendig Freiheit voraus und die Notwendigkeit gründet in der Natur der Sache. Diese Notwendigkeit ist ferner, so zeigen diese Phänomenologen, vor allem Dietrich von Hildebrand in seinem Buch »Was ist Philosophie?« und Adolf Reinach in seiner Schrift über Phänomenologie, diese Notwendigkeit ist auch einleuchtend, ist intelligibel. Es ist also nicht nur ein Faktum der Vernunft, sondern es ist eine einsichtige Notwendigkeit der Sachen selbst. Vor allem aber haben diese Phänomenologen den Erfahrungsbegriff auch revolutioniert. Sie haben erkannt, dass die Erfahrung nicht nur ein zufälliges Chaos von Sinneseindrücken uns liefert, sondern dass die Erfahrung auch sinnvolle, ja auch notwendige Sachverhalte uns erschließt. Und dadurch, und das ist möglich dadurch, dass auf Seite der Objekte nicht nur zufällige, kontingente Verbindungen von Elementen wie ein Haufen Abfall uns begegnet, sondern sinnvolle Formen und Strukturen, Gestalten, wie sie die empirischen Wissenschaften erforschen, aber vor allem auch in sich notwendige und absolut von innen her zu einer Einheit zusammengeschlossene Wesenheiten. Und es sind diese, die sogenannten a priorischen Wesenheiten, die die Mathematik, die Logik oder auch die Philosophie im Ganzen erforschen kann. Und durch diesen Durchbruch hat diese realistische phänomenologische Bewegung auch gezeigt, dass das Feld dieser notwendigen Wahrheiten, von denen schon Kant gesprochen hat, auch wenn er sie subjektiviert hat, dass dieses Feld nicht nur 12 Kategorien und 2 Anschauungsformen und einige ärmliche Prinzipien umfasst, sondern ein unendlich reiches Feld ist. Und die Erfahrung der Person, des Moralischen, der Akte, erschließt uns dieses unendliche Gebiet des Objektiven a priori. Ich kann hier nicht näher darüber sprechen, aber will damit schließen, noch einmal zu erinnern an das Ergebnis dieses philosophischen Gesprächs, dieser philosophischen Reflexion. Wir haben erkannt, dass selbst der radikalste skeptische Zweifel, von dem Augustinus ausgeht, der Zweifel an aller Wahrheit und an allem Sein, unmöglich ist, ohne dass der Zweifelnde eine Gewissheit der Erkenntnis erlangt. Eine Gewissheit der Erkenntnis über sein eigenes Sein, über die Tatsache, dass er zweifelt, über die unendliche Fülle der Akte, die in ihm bestehen. Aber auch eine Gewissheit, die über das Subjekt hinausgeht. Eine Gewissheit notwendiger Prinzipien und Wahrheiten, dass jeder, der zweifelt, real existieren muss. Dass jeder, der zweifelt, ein Bewusstsein hat vom Objekt, an dem er zweifelt und so fort. Aber auch umfassen diese Einsichten das Widerspruchsprinzip, ontologische Prinzipien, dass nichts zugleich sein und nicht sein kann. Es ist also eine Welt, von der Augustinus sagt, es sind unendlich viele einsichtige Wahrheiten, die auch im radikalsten Zweifel uns entgegentreten. Und insofern haben wir hier einen festen Boden gewonnen. Archimedes, der große griechische Mathematiker, hat gesagt, gib mir einen Punkt, und der Erfinder auch der Hebelgesetze, gib mir einen Punkt und ich werde die Welt aus ihren Angeln heben. Hier finden wir den archimedischen Punkt der Erkenntnis in dieser authentischen Deutung des Cogito, wie sie vor allem Augustinus und eine Reihe von Phänomenologen entwickelt haben. Und dieses Cogito zeigt, dass der Mensch nicht in sich, in seine Subjektivität eingeschlossen ist, sondern sich selbst transzendieren kann, sich selbst überschreiten kann und das wirkliche Sein der eigenen Person und die notwendigen Wahrheiten erkennen kann.